RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Sollte irgendein Zauber in der Lage sein, den Tieren augenblicklich zum Sprechen zu verhelfen, dann hätten wir auf einen Schlag 26 Millionen Augenzeugen, die über uns auspacken könnten, alle Geheimnisse ausplaudern könnten. Denn in unseren Haushalten leben fast 16 Millionen Katzen und fast 10 Millionen Hunde. Manche dieser Haustiere sind genau so gezüchtet, wie es sich Halterinnen und Halter wünschen. Warum das für die Tiere oft ein Horror ist, das kann unser heutiger Gast sagen. Professor Achim Gruber ist Direktor des Instituts für Tierpathologie an der Freien Universität Berlin. Unser gefährlicher Gedanke heißt, Haustierzucht ist oft Tierquälerei auf Bestellung.
Die Wartezimmer der spezialisierten Hauttierärzte, der Neurologen, der Chirurgen, der Augentierärzte, die sind voll mit zuchtbedingten Erkrankungen. Und das ist die tierärztliche Aufgabe, die Öffentlichkeit zu informieren, dass solche schlimmen Zuchtformen und solche Opfer von diesen Tieren eigentlich nicht mehr akzeptabel sind.
Nach dem, was Sie erklären, Herr Professor Gruber, in Ihrem Buch Geschundene Gefährten zum Beispiel, danach ist, wenn ich einen Hund kennenlerne, ich treffe einen Hund, ich sehe einen Hund zum ersten Mal, müsste ich ihn eigentlich generell ein wenig bedauern, weil er ist arbeitslos. Das ist längst nicht seine historische Bestimmung. Die heutigen Hunde sind arbeitslos. Inwiefern denn?
Ja, hallo. Das ist wirklich so. Schauen Sie, vor 200 Jahren hatten die allermeisten Hunde noch echte Berufe. Die hatten harte Jobs, für die sie auch dann irgendwann ihr Futter kriegten. Wir kennen natürlich Jagdhunde, wir kennen Hütehunde, wir kennen Wachhunde bis hin zu Kampfhunden. Und das waren alles legitime Berufe. Und die allerwenigsten Hunderassen waren, vor ungefähr 150 oder noch länger, waren dafür da, eigentlich den Menschen nur Freude an sich zu bereiten oder Begleiter für den Menschen zu sein. Die gab es auch, aber die waren eine sehr, sehr, sehr geringe Zahl. So, die allermeisten Hunde hatten Berufe. Und irgendwann, vor rund 200 Jahren sind die meisten Hundeberufe ersetzt worden durch Technik, durch irgendwelche Motorschlitten, wo früher Bernhardiner Menschen aus dem Schnee gerettet haben, oder durch Stacheldraht und Zäune, wo davor Hunde auf irgendwas aufgepasst haben, oder irgendwelche großen Stallungen, wo früher Hütehunde auf große Wiederkäuer aufgepasst haben. Das heißt, wir gingen vor rund ungefähr 200 Jahren durch eine Epoche, wo sehr viele Hunderassen ihre eigentlichen Berufe und auch ihre Daseinsberechtigung verloren hatten. Ja. Das ging so weit zum Beispiel, dass diese Hunde dann ausgesetzt wurden, dass Steuern oder Kopfgelder auf sie ausgesetzt wurden, weil sie lästig wurden. Und viele Hunderassen sind damals auch ausgestorben, verkommen. Und für eine ganze Reihe von Hunderassen hat man dann aber eine ganz neue Verwendung gefunden, nämlich sie sollten nur noch schön sein, sollten nur noch Freude machen und hatten so die richtigen Berufe, die sie gelernt hatten, dann eigentlich nicht mehr. Dann wurden sie arbeitslos oder mussten sich auch ein Stück weit, ich darf das sagen, prostituieren.
Aber nehmen wir mal jetzt den sehr sensiblen Tierfreund, der sagt, Herr Professor Gruber, das ist doch besser so, weil das Mitgeschöpf, das Tier, der Hund in dem Fall, wird ja dann nicht mehr für Tätigkeiten eingespannt, die der Mensch ihm ja letztlich doch aufzwingt.
Das ist natürlich richtig. Menschen nutzen Tiere immer schon. Ja, wir nutzen landwirtschaftliche Nutztiere, das kann man ethisch richtig oder falsch finden, aber es ist Fakt, dass bestimmt 90-95% in unserer Gesellschaft dem zustimmen, dass Menschen auch ein Stück weit Tiere nutzen für einen vernünftigen Grund, wie es heute nach dem Tierschutzgesetz und nach unserem ethischen Verständnis eigentlich heißt.
Das heißt zum Beispiel, dass ich auf einem Pferd reite, das tut dem Pferd keine Gewalt an, beispielsweise.
Dieser vernünftige Grund ist abzuwägen mit den Opfern, die wir diesen Tieren abverlangen. Also wenn wir landwirtschaftliche Nutztiere halten, dafür, dass wir Nahrungsmittel von ihnen gewinnen, müssen wir sie so halten, dass sie dadurch nicht überbordend Opfer bringen. Das heißt, die Balance zwischen dem vernünftigen Grund, das heißt zwischen unserem Nutzen und dem Leid, was wir dem Tier abverlangen, muss immer in der Waage liegen. Und als früher die Hunde noch Berufe hatten, da war ein vernünftiger Grund, diesen Hund zu halten, zu sagen, der Hund leistet etwas für den Menschen, dafür kriegt er Geborgenheit, dafür kriegt er Futter und natürlich auch Pflege, wenn er sie benötigt. Und diese Waage ist heute völlig aus der Balance geraten, weil eigentlich dieser vernünftige Grund, also die Leistungen, die für uns Menschen heute erbracht werden, oft von Hunden und Katzen, in überhaupt keinem Verhältnis mehr stehen zu den schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden, die wir ihnen angezüchtet haben, um uns zu erfreuen.
Aber Herr Professor Gruber, jetzt muss man dazu sagen, damit nicht Leute denken, naja, er ist da sehr, sehr streng, der Herr Professor Gruber, Sie selber haben einen Mischlingshund zu Hause und der hat natürlich eigentlich im Prinzip auch keinen Job.
Das ist richtig. Ich will ja auch gar nicht abschaffen und in Frage stellen, dass Hunde und Katzen für den Menschen da sind. Das ist ja alles richtig. Schauen Sie, vor Jahrzehnten hat man sich fast noch ein bisschen darüber lustig gemacht, wenn kleine Hunde Kindersatz waren, bei Frauen, die vielleicht keine Kinder hatten oder die Kinder schon im Haus waren und so weiter. Und heute ist das völlig gesellschaftlich akzeptiert. Das ist auch richtig so. Und über die Rolle von Kindersatz haben bestimmte Hunderassen ja ganz andere Funktionen, wichtige Funktionen in unserer Gesellschaft übernommen, zum Beispiel als Sozialpartnerersatz oder als Freizeitbereicherung. Und da ist ja auch überhaupt nichts gegen zu sagen. Das heißt, die Leistungen, die die Tiere für uns erbringen, sind richtig und nötig und insbesondere auch in einer vereinsamenden und vereinzelnden Gesellschaft, wo Kinder früher aus dem Haus gehen, wo Ehen vielleicht eher zerbrechen, wo berufliche Mobilität dazu führt, dass die Familie über ganz Deutschland verbreitet ist und so weiter. Ja, wir wissen, die Einsamkeit nimmt zu bei den Gesellschaften. Ja? Nicht nur in der Stadt, nicht nur auf der Fläche, sondern quasi überall. Und diese Einsamkeit, die wird gestopft durch Haustiere. Und das ist richtig so. Und das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Und dieses Stopfen der Einsamkeit und dieser Sozialpartnerersatz und diese Funktion bei der Freizeitgestaltung wird wesentlich dadurch bereichert, dass wir eine extreme Rassevielfalt gezüchtet haben. Und jetzt kommt der Punkt, dass eben ein Teil dieser Hunderassen, lange nicht alle, aber ein Teil dieser Hunderassen so stark deformiert, auf Exzesse gezüchtet wurden, auf seltsame Äußerlichkeiten, die in der Natur nie hätten überleben können, dass diese Zuchtexzesse bei einem Teil der Rassen so schwere gesundheitliche Folgen haben, dass damit eigentlich die Aufgabe, die sie für uns liefern, also bis hin zum Sozialpartnerersatz, Freizeitgestaltung und so weiter, dass diese Balance aus ethischer Sicht völlig aus der Waage gekommen ist. Ich habe also nichts dagegen, wenn wir Hunde nutzen für alle die genannten Zwecke, aber mit den gesundheitlichen Folgen, die wir von ihnen dafür abverlangen oder sogar aufzwingen, muss da die ethische Balance wiederhergestellt werden.
Bevor wir da auf die fürchterlichen Einzelbeispiele kommen, Herr Professor Gruber, jetzt haben Sie von Hunden gesprochen. Ich werde, wenn wir hier miteinander gesprochen haben, kehre ich ja irgendwann nach Hause zurück und da sind womöglich diese Katzen, die zu meinem Haushalt gehören, womöglich aber auch nicht, weil das Freigänger sind, die tun und machen, was sie wollen. Sogar, also ich spiele noch nicht mal eine Rolle als Ernährer, weil ich gebe ihnen Futter, deswegen kommen sie wieder. Tue ich das nicht, gehen sie woanders hin, ist mein Eindruck. Das heißt, das kann man mit Katzen nicht gleichsam machen wie mit Hunden. Die leben einfach ihr Leben, wie sie es sich vorstellen,
ja, wunderbar, wo man sie lässt. Ja, wunderbar. Was Sie von Ihren Katzen beschreiben, ist natürlich der Katzenhimmel. Wir sagen mal, Katzen wissen, dass sie von Göttern abstammen und Katzen und Hunde eben nicht. Katzen sind bis heute sehr viel weniger domestiziert als die allermeisten Hunderassen. Und wir wissen heute, dass Katzen in der Regel ein sehr viel autarkeres Leben führen. Und das, was Sie beschreiben mit selbstbestimmtem Freigang und auch selbstbestimmter Nahrungssuche in der Freiheit, ist ja eigentlich ein perfektes Leben, was man vielen Hunden wünschen würde. Ja. Insofern ist die Katze da eigentlich zum Glück den Hunden einige hundert Jahre wahrscheinlich hinterher, was also diese Defektzuchten angeht. Denn wir kennen auch bei Katzen extreme Zuchtformen, die von Menschen so kultiviert wurden, in Anführungsstrichen, weil sie ihn einfach Freude machen, manchmal so wie eine Art Briefmarkensammlerleidenschaft, der andere hat die noch nicht oder man kann damit viel Geld verdienen oder auf Ausstellungen besondere Preise verdienen. Und diese Katzen zahlen einen sehr hohen Preis durch eine schwerst belastete Gesundheit. Ja, wir kennen extrem kurznasige Katzen bei Persern, bei exotisch Kurzhaar oder bei den sogenannten Peaky-Face-Katzen. Wir kennen Faltohrkatzen, wir kennen Nacktkatzen.
Was sind nochmal Peaky-Face-Katzen?
Ja, Peaky-Face-Katzen. Dieser Begriff Peaky-Face kommt eigentlich vom Pekingesen her. Und beim Pekingesen haben wir ja eigentlich auch eine extrem kurz gezüchtete Nase. Und der Begriff Peaky-Face-Katzen ist eigentlich eine nicht ganz rassespezifische Bezeichnung, die man eben auch bei Perserkatzen und exotisch Kurzhaarkatzen anfindet, mit extrem kurzer Nase. Da kommt es sogar so weit, dass die Nase hinter der Augenvorderfläche gezogen wird. Sie müssen sich vorstellen, die Nase reicht weiter in den Kopf zurück als die Augen bei Extremformen dieser Katzen. Und das führt dazu, dass also der gesamte Schädel so stark deformiert ist, dass also zum Beispiel die Nasenschleimhaut, die Nasenmuscheln quasi in den Schädel verlagert wurde und dann wesentlich Anteile des Gehirns durch die große Öffnung in den Rückenmarkskanal gedrückt werden und da schwerste Deformationen, schwerste Mischbildungen entstehen, die auch schlimme Folgen für die Tiere haben können. Die Tränen-Nasenkanäle sind verlegt, dass die also ständig Tränenspuren haben im Gesicht, dass denen also ständig, man hat Angst, die weinen und die sind natürlich traurig, aber die haben vor allem abgequetschte Tränen-Nasenkanäle, deswegen haben die ständig entzündete Augen mit diesen Tränenspuren, die ihnen rüberlaufen, als Zeichen von einem missgebildeten Tränen-Nasenkanal und diese Missbildung im Kopfbereich nehmen noch ganz andere extreme Formen, mit schlimmen Folgen für das Tier, nur weil es den Rassefans und den Züchtenden gefällt, sich solche extrem deformierten Missbildungen anzulegen.
Ist besonders ein Abschnitt aus Ihrem Buch Geschundene Gefährten nicht mehr aus dem Kopf gegangen, Herr Professor Gruber, weil Sie da beschreiben, also Ihr Job als Direktor des Instituts für Tierpathologie an der Freien Universität Berlin ist ja, alle möglichen Tiere zu obduzieren und anzugucken, was ist denen geschehen, was hat zum Tod dieser Tiere geführt. Spektakulär ist, dass Sie den Eisbär Knut gut obduziert haben. Spektakulär ist, dass sie dieses Rhinoceros mit der Kettensäge obduziert haben. Ich habe den Namen bedauerlicherweise vergessen, aber sie haben mir das sehr eindrücklich schon mal
gesagt. Ja, gab es eine Bulette, ja, ja.
Ach genau, Bulette, wie ist dieses Rhinoceros, also dieses Nashorn, was sie da...
Das war beim Flusspferd.
Achso, das war ein Flusspferd.
Aber die Nashörner zerlegen wir auch mit der Kettensäge. Das haben wir auch schon mehrmals praktiziert, ja.
Ja, gehen wir davon weg zu der Szene in Ihrem Buch, wo Sie einer Frau eigentlich sagen müssten, doch, dass ihr Hund tot ist, das geht auch zu Teilen auf Ihre Rechnung. Da sind Sie durchaus teilverantwortlich. Sie sind dann viel zu pietätvoll und viel zu diskret, um das auch tatsächlich zu sagen. Aber Sie erwägen das zu sagen. Warum denn?
Ja, wir müssen das sogar sagen, das ist unsere Aufgabe, denn wissen Sie, die Pathologie ist eigentlich die Wissenschaft für das Leben und wir wollen, dass sich Schicksale nicht wiederholen, ja, genau wie die zweibeinigen Pathologen im Tatort. Das passiert tatsächlich regelmäßig bei uns, dass wir also dann verstorbene Hunde und Katzen von Patientenbesitzern überbracht bekommen und die dann fragen, Mensch, was vielleicht falsch gelaufen ist und vielleicht ist in so jungem Alter so plötzlich gestorben, bestimmt vom Nachbar vergiftet. Und wenn ich dann sage, ja, erzählen Sie mal, was ist denn passiert? Dann sagen die, ja, unsere französische Bulldogge, die haben wir bei 34 Grad im Schatten mit um 12 eine halbe Stunde lang hinter dem Stöckchen hergelammt. Dann hat sie sich auf die Seite gelegt, hat sich erbrochen und ist gestorben. Ja, was ist da bloß passiert, Herr Doktor? Hat bestimmt der Nachbar vergiftet. Ja, und dann erinnere ich mich daran, dass viele, viele Hundebesitzer eigentlich nicht mehr über ihre Tiere wissen als möglicherweise den Kaufpreis. Das heißt, die besonderen Anforderungen, die viele Rassen an die Haltung stellen, insbesondere auch solche extrem defekt gezüchteten Kurznasenrassen oder extrem große Rassen, die sehr leicht eine Magenüberladung bekommen und in Sekunden danach sterben können, oder viele andere extrem gezüchtete Formen, das ist häufig bei den Besitzern nicht bekannt, dass diese Hunde ganz besondere Maßnahmen, ganz besondere Pflege, ganz besondere Rücksicht erfordern, wenn man mit ihnen umgeht, wenn man mit ihnen rausgeht, wenn man sie füttert, wenn man sie körperlich belastet. Und das ist eigentlich der große Vorwurf, den man dann solchen Menschen auch machen muss. Wenn ihr schon euch so eine Defektzucht anschafft und wenn ihr die Zucht solcher Hunde schon durch euren Kauf unterstützt, dann müsst ihr bitte in Verantwortung für das Einzeltier damit so umgehen, dass ihr den Hund und die Katze eben nicht noch aufgrund dieser starken Belastung unnötig selbst zu Tode bringt. Ja? Und in dem Moment sage ich meinen Studierenden immer, das ist jetzt nicht der richtige Moment, wenn die Leute so stark emotional belastet sind zum Klugscheißen und jetzt würde ich denen nicht was über Rassegenetik erzählen, sondern dann sind wir erstmal empathisch und dann erzählen wir den Leuten, ja, ihr Hund hat bestimmt ein schönes Leben gehabt und so weiter, ja, dass wir die Leute erstmal in ihrer Trauer begleiten. Aber wenn die Tiere dann untersucht und obduziert sind, wird es mehrere Tage später einen schriftlichen Bericht geben, was genau passiert ist. Und da steht das dann ganz genau drin, oft auch mit Empfehlungen, sich genau diese Rasse bitte nicht wieder zuzulegen, damit die Zucht und Produktion solcher Rassen nicht weiter unterstützt wird.
Mir ist erstaunlicherweise zu meiner eigenen Überraschung in einer Aufzählung von Ihnen über problematische oder Probleme, die sich bei der Züchtung ergeben, auch der Rhodesian Ridgeback aufgefallen. Also es sind einmal sehr, sehr schöne Hunde und das sind Hunde, die in der Lage sind, im Rudel Löwen zu jagen. So wurde mir das erzählt oder so habe ich es tatsächlich verstanden. Und da wäre ich jetzt davon ausgegangen, die verdienen eben das Prädikat Rassehund oder die Beschreibung Rassehund, weil sie ein sehr erlesenes Ergebnis von natürlicher Auslese, von Evolution sind. Das heißt, höchstwahrscheinlich in Afrika, da wo Löwen halt wohnen, haben sich diese Hunde als die Evolutionsgewinner herausgestellt, weil sie eben zum Beispiel zu dieser Art von Jagd in der Lage sind. Das scheint ja dann so nicht zu sein.
Ja, auch der Rhodesian Ridgeback, wie viele andere besonders großgezüchtete Hunderassen, leiden häufig unter Folgen ihres Gigantismus, ihrer besonderen Größe, die also dann zum Beispiel in einer erhöhten Rate von Knochenkrebs, der besonders früh dann noch metastasiert und häufig zum Tode führt und zu recht kurzen Lebenserwartung führt. Und so haben eben viele solcher Rassen, die tatsächlich durch Menschenhand eben auch ein Stück weit auf Schönheit gezüchtet wurden, ihre eigenen Probleme. Schauen Sie, beim Rhodesian Ridgeback, der hat ja die ganz Besonderheit des sogenannten Ridge. Ja? Der Ridge ist ja eigentlich so eine Art Aalstrich, eine Rückenlinie, über die Haare nach vorne gerichtet sind. Und das ist, wenn man so will, eine Missbildung, die in dieser Form seltenst auch mal bei anderen Säugetieren und sogar auch bei Menschen vorkommt. Und diese Missbildung ist, wie in vielen anderen Fällen der Hundezucht, kultiviert worden von den Rassefreunden, weil das irgendeiner besonders schön oder nett fand. Und dieser Ridge, also diese nach vorne gerichtete Haarmittellinie auf dem Rücken, geht einher mit einer deutlich erhöhten Rate von weiteren Missbildungen, zum Beispiel der Haut oder der Unterhaut, bis hin zu Missbildungen des Rückenmarkes. Und diese Missbildungen sehen wir regelmäßig bei diesen Hunden in Form von kleinen kugeligen Einziehungen der Haut. Das kann ein Sinus, das kann eine Pore sein. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten. Und diese Hunde entwickeln regelmäßig solche Missbildungen, die dann operiert werden, die auch weitere Komplikationen haben müssen. Aber die Rassefans wollen diesen Ritsch, weil das ein rasseprägendes Merkmal ist. Natürlich braucht man das nicht zum Löwenjagen, sondern das ist ein reiner Schönheit- und Extravaganzeffekt, der Schmerzen, Leiden und Schäden mit sich bringen kann und der eigentlich weggezüchtet gehört. Das gibt es sogar, denn es gibt Rhodes- und Ridgeback-Hunde, die haben diesen Ritsch nicht. Ja? Aber wenn Sie mal viele Rassefans fragen, die sagen, wir wollen den Ritsch behalten, weil er rasseprägend ist. Und das ist ein großes Dilemma wieder zwischen den ja für uns eigentlich nur ästhetisch erscheinenden Extravaganzen und den Gesundheitsopfern, die wir diesen Hunden dafür abfordern.
Ja, bleiben wir mal bei den Gesundheitsopfern, Herr Professor Gruber. Sie sagen, dass kaum Hunde so krank sind wie Bernhardiner mittlerweile. Und Sie erzählen eine hinreißende, auch literarisierte Geschichte mehr oder weniger von drei Bergsteigern, von denen zwei früher, also wir reden über eine vergangene Situation in der Vergangenheit, gerettet werden durch einen Bernhardiner. Und das ist das, was wir alle ja tatsächlich verbinden mit dem Bernhardiner, der Hund in den Bergen, der durch seine Größe, durch seine Kraft, offenbar auch durch seine Geschütztheit vor Kälte und Schnee in der und dann durch seine besondere Spürnase in der Lage ist, Leute zu finden, die womöglich sogar unter Schneemassen begraben sind. Wie konnte das sein oder wie konnte das passieren, dass Sie heute als erfahrener Tierpathologe zu dem Ergebnis kommen müssen, kaum ein Hund ist so krank wie der Bernhardiner?
Schauen Sie, wenn Sie sich die Bernhardiner von vor 200 Jahren anschauen, das sind so die Heldenhunde, die eigentlich diesen Mythos des Bernhardiners geprägt haben. Vor rund 200 Jahren waren die Bernhardiner extrem leistungsfähige Hunde, die sehr vielen Menschen das Leben gerettet haben, da an dem St. Bernhard Pass zwischen dem Wallis und dem Austertal in den Alpen. Und dort sind diese Hunde auf ihre Leistungsfähigkeit, auf ihre Berufe gezüchtet worden, Menschen zu retten. Die haben vieles andere Dinge gemacht. Die haben also auch Schlitten gezogen. Die haben nachts den Mönchen die Betten gewärmt und andere Dinge. Und wir wissen, in der Zeit begann eine Verherrlichung dieser Hunderassen als Menschenfreund, als Retter des Menschen, den man gerne bei sich hat, den man auch gerne mit seinen Kindern weiß. Und diese Verherrlichung dieses Mythos hat dazu geführt, dass innerhalb von rund 200 Jahren diese Hunde extrem viel größer und schwerer gezüchtet würden. Ja, wir müssen heute davon ausgehen, dass der Bernhardiner rund, ganz genau wissen wir das nicht, aber ganz rund ungefähr doppelt so groß ist und doppelt so schwer wie die guten, leistungsfähigen Arbeitshunde von vor 200 Jahren. Dafür haben wir seine Lebenserwartung ungefähr halbiert oder fast halbiert, während wir unsere eigene Lebenserwartung des Menschen in der Zeit ja drastisch verlängert haben. Dazu gehört der Bernhardiner heute eigentlich zu den kurzlebigsten Hunden, weil er schon in relativ frühen Jahren viele schwere Probleme bekommt. Hüftleiden, Ellbogenleiden, aber auch eine deutlich überdurchschnittliche Rate an sehr früh auftretendem Knochenkrebs, der eben sehr früh in die Lunge metastasieren kann, diese Hunde umbringt, bis hin zu Magendrehungen, die also auch gerade bei besonders großen Hunden nach der Fütterung auftreten kann und innerhalb von Sekunden zum Tod führen kann. Das ist ein ganz schlimmes Drama, wie man aus einem solchen leistungsfähigen, überwiegend gesunden Arbeitshund einen Mythos so schwer kaputt gezüchtet hat, dass er heute eigentlich praktisch nicht mehr zu retten ist, wenn wir an den jetzigen Zuchtpraktiken festhalten.
Meine Vorstellung, das ist ja auch, glaube ich, die Vorstellung von Leuten, wenn man von so einer Rassehundeshow einen Bericht sieht, dann heißt es ja, dass die edlen Tiere, die besonders kultivierten Tiere, da tatsächlich ausgestellt sind, die alle Kriterien erfüllen. Aber ein Rassehund ist nicht zwangsläufig ein sehr erlesener Hund, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe. Das ist tatsächlich nicht eine evolutionäre Brillanz, die sich da zeigt in diesem Tier.
Da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Früher haben die Leute eigentlich den Begriff Reinrassigkeit bei Hunden mit einem besonderen Qualitätsprädikat versehen. Ja? Also ein Rassehund, das war was Besseres. Das stammt aber aus Zeiten, naja, so ein bisschen auch des Sozialdarwinismus aus dem letzten 19. Jahrhundert. Das ist so ein bisschen die Idee, als die Reinrassigkeit der Hunde eigentlich in dieser Form, wie wir sie heute kennen, mit abgeschlossenen Zuchtbüchern und so weiter etabliert wurde. Damals hatte man sich auch ein gut gerechtfertigten Gedanken, dass man das so dann die Hunde vielleicht sogar noch besser machen kann. Aber wir wissen heute, dass durch diese Reinrassigkeit, durch diese isolierten Zuchtbücher und durch diese menschengemachten Zuchtziele über lange, lange Zeit aus den Rassen als Qualitätsmerkmal oft genau das Gegenteil entstand. Ja. Denn Rassen haben heute so ein bisschen was mit Produktmarken zu tun. Eine Rasse ist eine Marke, so wie Sie das von Autos kennen oder Handys oder Modemarken. Und sie verbinden mit bestimmten Marken auch bestimmte Qualitätseigenschaften. Ja. Je nachdem, in welcher Produktsparte sie sind, in welcher Gehaltsklasse sie sind und so weiter. Und heute wissen wir, dass eigentlich der Großteil der reinrassigen Hunde so stark mit Defekten, Krankheiten belastet ist, dass man in vielen Fällen bei reinrassigen Hunden eben nicht mehr von Qualität sprechen kann. Und wir gehen davon aus, dass der Anteil der Mischlinge, also der Durchschnitt der Mischlinge, ist sicher gesünder als der Durchschnitt der Rassehunde. Das kann man heute ganz sicher sagen. Und das gilt nicht für alle Rassen. Es gibt noch sehr gut gezüchtete Rassen, auch Züchter, die dort sehr gut achten auf zum Beispiel Gentests, die eingesetzt werden und auf Vermeidung von krankmachenden Merkmalen. Aber wir sehen leider in einer sehr hohen Zahl von offenbar auch zunehmenden Rassen, dass dieses ehemalige Qualitätsmerkmal von Reinrassigkeit eben genau zum Gegenteil umgeschlagen ist.
Herr Professor Gobel, wenn ich jetzt hingehe und man kann sich ja zum Beispiel angucken, ich habe das mal gemacht, eine Internetrecherche, welche Hunde vertragen sich mit Katzen. Dann kommen, glaube ich, kamen 70 Resultate. Und dann sage ich, okay, das möchte ich jetzt gerne. Ich glaube, für den Dobermann gilt das nicht zwangsläufig, aber nehmen wir mal an, es würde für den Dobermann gelten. Dann würde ich denken, ja gut, Dobermann kenne ich. Ich weiß, dass diese fürchterliche Praxis, die Ohren und den Schwanz zu kopieren, verboten ist. Das ist nicht mehr erlaubt. Und dann würde ich mir denken, ja gut, dann ist doch ein Dobermann, den kann ich zum Laufen mitnehmen. Der kann dann zu Hause ein bisschen aufpassen. Der ist auch ein glaubwürdiger Hund, weil mir Leute gesagt haben, Labrador passt überhaupt nicht auf. Den kann man nur nach dem Einbrecher werfen. Ansonsten hat er kaum eine Funktion. Aber den Dobermann möchte ich mir jetzt anschaffen. Dann wende ich mich ja, wenn ich einen Dobermann haben möchte, an einen Züchter. Und wie soll ich denn dann wissen, dass dieser Züchter mir, dass der es nicht übertrieben hat und mir diesen Dobermann, mit diesem Dobermann einen Hund mitgibt, der höchstwahrscheinlich schon krankheitsbelastet ist?
Ja. Man darf nicht alle Züchter über einen Kamm scheren. Es gibt bei den Züchtern die Guten und die Schurken und auch sicher die Statisten, die einfach nur zuschauen. Als erstes rate ich immer, bevor man sich eine Hunderasse anschafft oder einen Hund anschafft, dass man sich sehr gut informiert über die typischen Krankheitsbelastungen und zwar möglichst auch nicht bei den verkaufenden Züchtern, weil die ja häufig auch einen Interessenskonflikt haben, weil sie damit Geld verdienen, weil sie in die Rasse auch oft blind verliebt sind, muss man auch ganz klar sagen, oder auch eine gewisse Prägung haben. Aber auch da möchte ich nicht alle Züchter über einen Kamm scheren, ganz klar. Wenn wir jetzt mal spezifisch über den Dobermann sprechen. Der Dobermann hat ja auch aufgrund seiner edlen Erscheinung und so weiter lange Popularität erlebt und wurde zum Teil auch deutlich ingezüchtet. Und wir wissen heute, dass die Dobermann-Rasse auch mit ganz vielen genetisch bedingten Krankheiten belastet ist, wie zum Beispiel eine Herzerkrankung, die bei mittlerweile ungefähr 58% der Dobermännern auftritt. Bei 58% der Dobermännern eine genetisch bedingte Herzerkrankung, sodass man also sich sehr gut angucken muss, bevor man sich so einen Hund kauft, wie gesund waren die Eltern, wie wird in der Rasse Qualitätsmanagement betrieben und wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten, dass der Hund, den ich kaufe, dann möglicherweise auch in jungen Jahren an dieser Herzerkrankung stirbt. Und das ist ein ganz typisches Beispiel für so eine Krankheitsbelastung in der Rasse des Dobermanns und ähnliche Krankheitsbelastungen mit anderen Krankheitsneigungen, sei es Epilepsie, sei es Allergie und die vielen anderen, finden wir dann über viele, viele andere Rassen verteilt.
Aber jetzt bleibt natürlich die ganz, ganz große Frage im Raum, Herr Professor Gruber. Ich habe schon mal beim Laufen irrtümlich einen West Highland Terrier mitgenommen und habe den dann die letzten 3 Kilometer getragen, weil der einfach nicht weiterlaufen konnte, wo ich mir dachte, was soll man mit so einem Hund? Weil ich mir natürlich einen Hund wünschen würde, der dann schön mitläuft. Warum kaufen Leute Hunde von Züchtern, die, wie beispielsweise bei den Möpsen, so schlecht atmen können, dass es mir als jemand, der nun überhaupt nicht tierärztlich vorgeschult ist, auffällt. Also mir fällt auf, dieser Hund atmet schlecht. Französische Bulldoggen habe ich schon ganz furchtbar hecheln hören, sodass man augenblicklich Mitgefühl hat. Und dachte ich immer noch, naja, das ist ja womöglich einfach jetzt so ein kranker Hund, der hat ja eine Erkältung oder was. Aber es ist ja offenbar tatsächlich immanent.
Also das bevor ich das jetzt beantworte, muss ich erstmal ganz schnell den Westie in Schutz nehmen. Also denn die Westies sind eigentlich als ursprüngliche Jagdhunde gezüchtet und die können eigentlich ganz gut laufen und ganz ausdauernd laufen. Und die kriegen ja zum Glück, obwohl sie kurze kommen Beine, haben so gut wie keine Bandscheibenvorfälle im Gegensatz zu Dackel. Da müssen wir ein andermal drüber reden. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Thema.
Das ist ein schlimmes Thema für Sie, weil Sie so viele wichtige Jahre mit einer Dackeldame verbracht haben.
Das auch. Ja. Aber wir wollen mal zurück, was die Empfindung und die Nicht-Empfindung vieler Besitzerinnen und Besitzer angeht, wie Sie es geschildert haben. Also wir wissen heute, dass viele Hundefreunde von Fans von bestimmten Rassen extreme Wahrnehmungsverzerrungen haben und das Leid ihrer eigenen Hunde und auch der ganzen Rasse gar nicht mehr richtig wahrnehmen können oder auch gar nicht mehr richtig wahrnehmen wollen. Da gibt es schon erste sehr interessante psychologische Studien zu, die ganz klar zeigen, dass je enger die Bindung ist zu einer solchen Rasse und Pflege und Bindung bedingen einander. Das heißt, je stärker die Pflegeabhängigkeit ist, desto größer ist auch die Bindung der Patientenbesitzer an diese Hunde. Und wir sehen das eigentlich in unserer täglichen Arbeit, in der Pathologie. Wenn Hunde dann mit einem Mops oder einem französischen Bulldogge bei uns vorbeikommen, wissen, warum die gestorben sind. Und wir, bevor wir die untersucht haben, schon wissen, dass die am Hitzschlag oder an einer Erschöpfung gestorben sind, weil sie nicht richtig hecheln konnten, richtig atmen konnten. Diese Menschen kaufen sich dann sofort als nächstes wieder so eine Rasse, denn die sind oft unbelehrbar. Wir haben also gelernt, dass also bestimmte Rassefans oder auch Personen, die eine ganz besonders enge Bindung zu ihrer Rasse haben, das können auch mal die Züchtenden sein, dass die häufig unter einer schweren Wahrnehmungsverzerrung leiden können, die die Psychologen als kognitive Dissonanzen bezeichnen, die dazu führen, dass diese Rassen überhaupt nicht mehr als krank wahrgenommen werden. Ja, das gibt schöne Untersuchungen, die sagen, wenn Sie diese Mopszüchter fragen, dann sagt der Großteil der Mopszüchter, nee, mein Hund ist gar nicht krank, der kann ganz normal atmen, aber alle anderen Möpse dieser Rasse sind wirklich schlimm betroffen.
Jetzt stelle ich mir vor, jetzt kommen Sie da an und sagen, ja, Sie haben diese französische Bulldogge gehalten, die ist am Hitzschlag gestorben, die ist an Erschöpfung gestorben, es ist kein Wunder, weil sie ist dahin gezüchtet, dass sie in vielerlei Situationen kaum lebenstüchtig ist. Dann ist doch das Band zerschnitten. Oder haben Sie schon mal erlebt, dass dann Leute sagen, ja, vielleicht sollte ich wirklich einfach mal einen süßen Mischling nehmen?
Das passiert selten. Also diese Menschen sind oft nicht zu überzeugen und wir werden wahrscheinlich auch nach dieser Sendung hier wieder jede Menge Anrufen kriegen von Leuten, stimmt doch gar nicht und meiner kann gut atmen und so weiter. Also diese Wahrnehmungsverzerrungen sind sehr gut bekannt und die sind auch sehr gut begründbar und die kriegt man auch so leicht nicht raus. Häufig sind es wirklich tiefe emotionale Belastungen oder tiefe emotionale Situationen, die dazu führen können, dass diese Leute dann umdenken. Ja, wir kennen zum Beispiel Situationen von Züchtern, die plötzlich ihre Rasse aufgegeben haben, nachdem sie schwerste Probleme mit ganz vielen Missbildungen hatten oder das Leid ihrer eigenen Tiere in großer Zahl dicht aufeinander gesehen haben und schwerste persönliche emotionale Belastungen erfahren haben. Und erst durch solche Belastungen sind solche Menschen offenbar bereit und in der Lage, dann auch umzudenken und diese Rasse eben aufzugeben, sich eine andere Rasse zu widmen, der man dann auch möglichst viel Gesundheit anzüchtet und dann die gleichen Fehler nicht nochmal macht.
Was Ihnen aber ja wahrscheinlich nicht reicht, also Ihnen reicht ja nicht die Einsicht des einen oder anderen Züchters, die einfach sich einstellt, weil der Züchter sieht, das ist alles furchtbar, sondern es muss ja von außen eine Methode geben. Weil wenn Sie jetzt sagen, wir können ganz objektiv, rational bewiesen sagen, warum es nicht gut ist, französische Bulldoggen so hinzuzüchten, wie sie sind und viele andere Hunderassen auch, dann müsste man daraus ja eigentlich eine Konsequenz ziehen und sagen, das wollen wir dann auch mal lassen, so wie tatsächlich heute Dobermänner keine kopierten Ohren mehr haben, weil man einfach gesagt hat, verbieten wir jetzt einfach. Ja. Schluss.
Aber das Beenden von Kopieren von Ohren und Schwänzen ist nicht aufgrund von höherer Einsicht durch diese Rassefans passiert, sondern das ist passiert aufgrund einer Änderung des Tierschutzgesetzes und aufgrund einer Ächtung in der Öffentlichkeit. Denn wir wissen genau, dass viele von diesen Rassefans selbst eigentlich nicht der richtige Ansprechpartner sind, dort Änderungen hervorzurufen, sondern es geht erstens nur über die Gesellschaft, in der Gesellschaft solche kranken Zuchtformen geächtet werden, ja, so wie Pelzmäntel vor 20 Jahren plötzlich aus der Mode geraten sind, muss es dazu kommen, dass also solche extrem kurznasigen Hunde und andere extrem krank gezüchteten Hunderassen in der Gesellschaft geächtet sind. Dass man sagt, Mensch, sowas kann man sich nicht mehr kaufen, das gehört eigentlich heute nicht mehr zum guten Stil. Das ist so ein öffentliches Umdenken aufgrund höherer Einsicht, natürlich in dem Fall mit anderen Motiven. Und zweitens, das ist Aufgabe für den Gesetzgeber. Denn der Gesetzgeber ist ja heute verpflichtet, unser ethisches Empfinden in der Gesellschaft quasi in Gesetzesform zu gießen. Und das ist genau passiert. Vor 10 Jahren wurde der heute noch geltende Qualzuchtparagraf 11b des Tierschutzgesetzes genau so formuliert, dass eigentlich genau diese Krankzüchtungen seit 10 Jahren in Deutschland streng verboten sind. Wir haben nur ein Riesenproblem in der Umsetzung. Dieses Gesetz, dieser Qualzuchtparagraf, wird heute so gut wie nicht umgesetzt. Und da haben wir einen riesen Nachholbedarf in der Aktivierung unserer Amtsveterinärinnen und Amtsveterinäre, die solche Defektzuchten aus der Zucht ausschließen müssen. Da passiert im Moment sehr, sehr viel. Es gibt auf ministerieller Ebene und auch bei vielen sehr engagierten Amtstierärztinnen und Amtstierärzten gibt es dort Initiativen, das im Moment auf den Weg zu bringen. Aber der Weg ist sehr steinig, weil wir dazu auch zu wenig Kriterienlisten haben. Und dazu muss es sowohl auf Rechtsverordnungsebene und auf ministerieller Erlassebene, aber auch auf Arbeitsebene, muss da noch ganz viel passieren, bis das Gesetz offenbar erstmal umgesetzt werden kann, wie ich lerne.
Jetzt haben wir schon besprochen, Herr Professor Gruber, dass Sie sich mit so einem Buch wie dem, was hier vor uns liegt, und überhaupt der Botschaft, lasst uns dieses Züchten einschränken, lasst uns das Qualzüchten nicht mehr vorkommen. Damit setzen Sie sich natürlich großer Kritik aus, wie Sie schon angesprochen haben. Warum gehen Sie diesen Weg, statt zu sagen, ich bin's, euer Kettensägen Achim aus der Tierpathologie, ich erzähle euch noch ein paar Anekdötchen und sage euch beispielsweise, wie Sie es mir auch schon mal erklärt haben, warum der Magen einer Katze ein Wunderwerk ist. Das wäre ja auch schon faszinierend genug. Also warum gehen Sie diesen schwierigeren Weg und sagen, guckt euch eure Tiere genauer an und sagt mir, dass ihr wollt, dass die so vor sich hin leben müssen, wie sie es tun.
Ich will ja nicht unterhalten mit dem Buch und ich will ja nicht mit meinem Beruf irgendwo hausieren gehen, sondern ich sage nochmal, Pathologie ist dafür da, dass sich Schicksale nicht wiederholen, wie in jedem Sonntagsabend-Tatort. Wir helfen dazu, dass den Lebenden geholfen wird. Und eigentlich in meinem kleinen Herzchen bin ich ja immer noch Kleintierarzt. Ich wollte mal Kleintierarzt werden. Ich war auch Kleintierarzt und habe mich dann irgendwann entschieden, Pathologe zu werden. Und heute bin ich fest davon überzeugt, dass ich eigentlich als Pathologe sehr viel mehr beitragen kann, im großen Stil auf solche Missstände aufmerksam zu machen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir, die wir dieses Leid jeden Tag sehen, und da bin ich ja nicht der Einzige, es sind ja viele Tierärztinnen und tierärztliche Kollegen, die in ihren Praxen genau das Leid sehen. Ja, wissen Sie, die Wartezimmer der spezialisierten Hauttierärzte, der Neurologen, der Chirurgen, der Augentierärzte, die sind ja voll mit zuchtbedingten Erkrankungen, die dann wieder therapiert werden müssen oder auch zu frühem Tod spüren. Und das ist unsere Aufgabe, das ist die tierärztliche Aufgabe, und zwar nicht nur meine und nicht nur der Pathologinnen und Pathologen, sondern auch aller Tierärzte, darauf aufmerksam zu machen und dazu die Öffentlichkeit zu informieren, dass solche schlimmen Zuchtformen und solche Opfer von diesen Tieren eigentlich nicht mehr akzeptabel sind.
Deswegen setzt er sich ein für die geschundenen Gefährten. Professor Achim Gruber ist Direktor des Instituts für Tierpathologie an der Freien Universität Berlin. Sehr, sehr vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Gruber. Dankeschön.
Ich danke.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.